Willkommen zum New Work Chat Podcast von meinem Vater.
Heute die Folge 401 mit Gerd Mingel. Viel Spaß!
Das Gute ist ja, Schulen werden wir immer brauchen. Auch das ist so ein bisschen wie öffentlich-rechtliches Fernsehen. So, die Schüler müssen da hinkommen, dann kommen immer das gleiche Programm. Manchmal hat man Glück, dann kommt eine gute Sendung. Ich glaube, nichts ist so schwer zu verändern als Schule. Wenn sich etwas verändern soll, musst du leider diesen Schmerzpunkt erreichen. Also auch alle Schulen, die den Deutschen Schulpreis gewonnen haben, oder die meisten, waren an einem Tiefpunkt. Wir sollten es nicht an irgendwelchen Techniken oder Settings festmachen, sondern es geht immer um Beziehungsarbeit, es geht immer um das Miteinander und es geht immer um das Lernen. Das bestmögliche Lernen für die Kinder zu gestalten. Überall waren wir in den Medien, ständig waren Medienvertreter da. Das war vielleicht in den einen oder anderen dann auch hinterher schon zu viel. Der Effekt war aber hinterher, dass wir sehr, sehr viele, zum Beispiel andere interessiert haben, dass wir Spenden bekommen haben. Wir haben auch einen Preis dafür bekommen dann von der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung. Also solche Dinge sind dann passiert. Aber das war manchen zu viel. Man will dann gerne für sich bleiben. Ich habe immer benutzt dafür mal ein Bild. Also die Welt endet nicht am Schultor. Man musste die Welt so ein bisschen reinzuholen in die Schule. Das war vielleicht dann auch so meine Mission zu dem Zeitpunkt.
Und damit moin und willkommen zurück zum New Work Chat, dem Podcast für die neue Arbeitswelt. Mein Name ist Gabriel Rath, ich hoste das hier seit 2018 und freue mich, dass ihr heute am 1. Mai 2026 wieder am Start seid in Folge 401. Und ich freue mich, dass Gerd Mengel zu Gast ist. Gerd ist aus Rostock, so wie ich. Er war Schulleiter der Don Bosco Schule, als ich ihn kennengelernt habe, und ist dann sehr schnell auch zu Innovator und zu Bildungsinfluencer geworden, auch wenn das Wort Influencer ja immer so ein bisschen ein zweischneidiges Schwert ist, aber er ist tatsächlich jemand, der sich eine richtige Reichweite aufgebaut hat. Mehr als 30.000 Menschen folgen ihm auf LinkedIn. Er ist auch Podcaster von mehreren Formaten und er hat eben Schule maßgeblich mitgeprägt und verändert, gerade hier auch in Rostock. Das schauen wir uns in diesem Podcast heute nochmal an. Er war ja schon mal zu Gast hier im New Work Chat Podcast vor ja über 3 Jahren. Und wir schauen so ein bisschen in seine Journey, die hat nämlich viel mit Innovation zu tun im Bildungswesen, in der Schule, die hat aber auch mit Gegenwind zu tun. Und wir wollen heute mal besprechen, wie man mit dem Gegenwind umgeht und wie man den Gegenwind vielleicht auch nutzen kann, um damit zu segeln. Wir schauen aber auch, was Gerd nach seinem Abschied gemacht hat. Er hat dann ja, nachdem viele Medien deutschlandweit auch über die Arbeit der Don Bosco Schule geschrieben haben, hat er dann irgendwann ja gesagt, das reicht, das war's. Er hat einen legendären Post, kann man sagen, geschrieben, ich lasse los, der viral ging auf LinkedIn und es bis in die Bild-Zeitung geschafft hat. Auch darüber sprechen wir. Und was er dann gemacht hat, wie er sich neu orientiert hat und was er heute beruflich macht und warum das immer noch mit Schule zu tun hat, das besprechen wir heute mit einem, der mit sehr viel Leidenschaft dabei ist. Ich freue mich riesig, dass wir diesen Podcast aufnehmen konnten, und zwar in Rostock im Wellenrauschen Podcast-Studio von meinem Podcast-Kollegen Oliver Kramer. Vielen Dank an dieser Stelle dafür. Und jetzt springen wir rein in diesen Podcast. Meine Bitte natürlich wie immer, abonniert den New Work Chat. Ich gebe all mein Herzblut rein und spreche mit spannenden Menschen jede Woche rund um das Thema Zukunft der Arbeit. Und das geht eben los bei unseren Kids. Daher passt es heute auch sehr gut. Abonniert den Podcast bitte und dann bleibt ihr auf dem Laufenden. Vielen Dank dafür und jetzt viel Spaß und gute Unterhaltung.
Und damit moin und willkommen zu meinem Podcast New Work Chat. Freue mich sehr, dass Gerd heute wieder da ist. Schöne Grüße aus dem neuen Wellenrauschen-Studio beim lieben Olli hier mitten in Rostock.
Ja, vielen Dank, dass wir hier zu Gast sein dürfen. In der Goethestraße 19, wenn ich mal sagen darf, in Rostock.
Genau, im Herzen der Stadt. Das letzte Mal haben wir
online gesprochen, Gerd, obwohl wir beide in Rostock sind. Deswegen ist es so logisch, dass wir uns heute endlich mal treffen. Ne?
Ja, wir treffen uns ja öfter mal, aber da haben wir nicht das Mikro dabei.
Obwohl, du hast auch gern mal eins dabei. Du bist mittlerweile gut ausgerüstet, oder?
Wenn ich mit meinem Büro-Utensilien unterwegs bin, habe ich eigentlich immer das kleinste Podcast-Studio der Welt dabei. So ein kleiner, so zwei kleine rote Mikrofone, die kennt man meistens von Influencern. Das ist, glaube ich, auch so ein Standard bei Influencern, die dann müssen das immer so in der Hand halten und ein bisschen wild gestikulieren. Das habe ich immer mit dabei. Damit habe ich aber auch schon richtig gute Podcasts aufgenommen. Hm. Wenn alle andere Technik versagt hat, die funktionieren immer.
Und vielleicht, ganz vielleicht bist du ja auch ein kleiner Bildungsinfluencer mittlerweile. Das werden wir heute mal klären.
Ja.
Meine mittlere Tochter Mathilda spricht immer noch das Intro ein. Ich bin gespannt, wie lange sie das noch macht. Ich muss es langsam subventionieren. Sie ist mittlerweile 12 Jahre alt und hat ja auch mit uns beiden irgendwie zu tun. Aber die Einstiegsfrage kennst du ja. Wie würdest du ihr eigentlich erklären, was du so machst?
Was ich heute mache oder zurzeit mache, ich sorge dafür, dass in den Ländern Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg und Bayern Lehrer, Kinder, also Schülerinnen und Schüler und zum Teil auch Eltern auf digitale Tools zugreifen können, auf ihrem iPad lernen können, eine E-Mail schreiben, eine Videokonferenz machen können, eine Umfrage gestalten. Also wir sorgen dafür, dass diese Tools in diesen Ländern laufen, die von den Ministerien zur Verfügung gestellt werden.
Beim letzten Mal hast du noch was anderes geantwortet. Da hat sich einiges getan seitdem. Da warst du noch Schulleiter an der Don Bosco Schule hier in Rostock, an die meine mittlere Tochter Mathilda ja auch immer noch geht. Und wir wollen heute auch mal
an dieser Stelle an die Schule.
Und wir wollen heute mal schauen, was so passiert ist in den letzten Jahren, sowohl in deiner Story als auch im Bereich Bildung an sich. Es ist sehr dynamisch. Du hast ja auch einen Podcast, in dem du darüber sprichst. Du machst ja auch nicht, ehrlich gesagt, nicht nur einen Podcast, ne?
Ja.
In wie vielen bist du unterwegs?
Na, mittlerweile ist es ein Podcast, der heißt Hey Diggi, so geht Lernen heute. Ich habe aber zwischenzeitlich noch für die Ostsee-Zeitung eingestartet, die große Hofpause. Mal sehen, da könnte wieder was passieren. Und ich habe auch mit Diana Knodel, die ja hier auch schon zu Gast war, den Podcast Kreide KI Klartext entworfen. Und wir haben dort ja viele Folgen gestaltet. Genau 2 Jahre war ich dabei und habe mich dann im Sommer entschieden, dort auszusteigen. Also im vergangenen Sommer haben wir auch eine gemeinschaftliche Folge gemacht von Hey Diggis und Kreide KI Klartext und an Judith Ehrmann übergeben. Das ist auch gut so, weil es verwässert sonst irgendwo und die Themen haben sich zum Teil auch sehr waren ähnlich und nicht austauschbar, aber ähnlich. Und deswegen gab es von mir diese Entscheidung. Ich muss ehrlicherweise auch sagen, von der Zeit her nicht mehr geschafft. Und
ach, das ist eine Überraschung.
Aber mittlerweile mache ich jetzt für einen Freund, Herbert Rutschinski, noch einen Podcast, der heißt Herb und Herzlich, aber da bin ich eher so der Stichwortgeber und weniger der gestaltet. Also Herbert ist Coach, auch für Führungskräfte und er gibt so Einblick in seine Arbeit und beantwortet Fragen, die diesen Bereich betreffen. Aber da bin ich jetzt nicht so gefordert, sondern eher so als Produzent.
Und das Interessante ist ja, dass Podcaster, also es geht ja nicht nur und gar nicht so sehr um die Technik, sondern es geht ja um das Fragenstellen, es geht ja um das Gespräche führen, es geht ums Lernen tatsächlich. Mich würde mal interessieren, kannst du dich zurückerinnern an deine Kindheit und Jugend? Gab es einen richtig guten Lehrer oder eine richtig gute Lehrerin, an die du zurückdenkst?
Gut, die Frage, die Geschichte ist ja auch relativ bekannt, aber ich kann sie nochmal erzählen. Ich kann, das ist ja die Geschichte mit dem blauen U-Boot, die habe ich auch schon mal geschrieben. Das war mein Mathelehrer während der Zeit des Abiturs. Also ich habe 2 Anläufe gebraucht, um überhaupt zum Abitur zu kommen. Ich hatte vorher schon mal angefangen, ist auch, habe meinen Regionalschulabschluss, würde man heute sagen, POS, war ja noch DDR-Zeiten, bin dann auf die weiterführende Schule, EOS hieß es damals, gekommen und anders als die POS, wo mir das Lernen sehr leicht gefallen ist, war es an der EOS nicht so. Und das war, ich muss dazu sagen, ich kam vom Land, dort waren es alle Schüler, die außer Stadt waren. Ich kannte zum Teil natürlich auch vom Sport oder von Disco oder so, ja. Aber ich bin in dieser Klasse nicht heimisch geworden. Heute würde man sagen, mental nicht ganz auf der Höhe oder mental vielleicht sogar depressiv und habe in der Schule kaum mitgearbeitet. Und habe mich eigentlich so sehr zurückgezogen, wollte nicht auffallen. Und dieser Lehrer hat mich erkannt und hat mir dann zum Nikolaus ein Geschenk hingepackt in den Unterricht. Gibt's noch eine Vorgeschichte, ich hatte auch keinen Taschenrechner. Der hat mir seinen Taschenrechner gegeben. Alle anderen Schüler hatten schon Taschenrechner. Das war bei uns im Dorf nicht angekommen. Ich hatte noch mit dem Rechenschieber gelernt. Lange Rede, kurzer Sinn. Und ich habe dieses ausgepackt und da drin war ein blaues Plastik-U-Boot. Und dann wollte ich beschämt den Unterricht verlassen oder war sehr unsicher. Und dann sagt er, Gerd, kommen Sie dann nochmal? Ja, ich sag danke. Damit sie bei mir im Unterricht auftauchen können. Das war jetzt wirklich die verkürzte Geschichte. Da gab es noch eine kleine Vorgeschichte. Ich habe Musik gemacht im Internat und ich habe auch provoziert vielleicht. Aber es war so eine Mischung aus Ablehnung, Unsicherheit in dieser Zeit. Es war Ende der DDR. Ich wusste nicht, wohin mit mir. Ich wusste auch nicht, was wird dieses mir dann noch geben, diese Möglichkeiten in der DDR waren sehr begrenzt. Und ich glaube, diese Aussichtslosigkeit oder auch diese vielleicht depressive Stimmung, die hat er wohl erkannt und hat in mir ein bisschen mehr gesehen, hat mich den nächsten Tag, durfte ich in einer höheren Klasse etwas auf dem Keyboard vorspielen. Es war nicht unbedingt fröhlicher, es war ein Clark, Our Darkness, eine sehr schlechte Variante, aber es hat sich sehr gut angefühlt für mich. Ich sag mal, es war, als hätte man in Wimbledon gespielt und es hat einem Mut gegeben. Und das war, glaube ich, sehr wichtig. Der war jetzt nicht der allerbeste Mathelehrer. Und der hatte selber auch seine ganz schöne Geschichte zu leisten. Der Bogen in der Geschichte ist, er saß später mal in meinem Seminar. Also ich war dann später an der Universität Tutor, schon als Student. Also Tutoren sind ältere Studenten, die jüngeren Studenten etwas beibringen können, die schon Seminare halten, und ich hatte ein Seminar und er hatte sich weiter qualifiziert noch zum Religionslehrer und er saß bei mir im Seminar.
Hast du ihn gleich erkannt?
Ja, natürlich haben wir uns erkannt. Es war ihm auch ein bisschen unangenehm. Haben wir uns dann regelmäßig dann im Seminar getroffen, haben uns auch noch ausgetauscht. Man hat das nicht mehr ganz so hingekriegt, weil er selbst, ich habe ja seinen Namen nicht genannt, sehr große Probleme mit dem Alkohol hatte. Und ich glaube, damit hatte er sehr zu kämpfen. Also die Erwartung, die vielen Sachen, die, glaube ich, auch Menschen in ihm gesehen haben, die Schüler, die ihn gemocht haben, die das ist jetzt Küchenpsychologie. Aber dass er das vielleicht für ihn auch manchmal schwer war, das so zurückzugeben. Der war ein super Lehrer, also auch er hat Beziehungsarbeit gepflegt. Der ist auch mit einem, ich weiß gar nicht, wie der Fachbegriff dafür ist. Er hat Bob Dylan gespielt, war jetzt nicht unbedingt das Angesagteste für uns. Obwohl ich mir danach später sogar noch zwei Bob Dylan-Platten gekauft habe. Also war die erste Berührung mit Bob Dylan. Und er hat so Ein-Mann-Orchester. Weiß nicht, kennst du das? Wo einer, wie der Opa, der hier in Rostock immer aufgetreten ist, mit dem Akkordeon und mit der
Spielmann-Opi.
Genau, der Spielmann-Opi. Er hatte ein Schlagzeug, eine Gitarre und Mundharmonika. Und das hat er alles alleine gesteuert und hat dann eben Bob Dylan, Joe Cocker und solche Dinge gespielt.
Aber er hat was in dir bewegt.
Auf alle Fälle. Also dieser Umgang, auch nicht unbedingt Mainstream zu sein, auch mal Nein zu sagen und Nein nicht abzuschreiben. Das ist ja immer das immer. Wir neigen in Schule dazu, vielleicht in Schule in besonderer Weise, aber auch in unserer Gesellschaft, Menschen in Schubladen zu stecken. Und in dieser Schublade war ich halt drin. Weil habe ich mich da auch sogar zum Teil wohlgefühlt. Wohlgefühlt habe ich mich an der Schule nicht. Also wenn ich an meine Abiturzeit zurückdenke, das war mit Sicherheit nicht die schönste Zeit meines Lebens.
Ich habe ja im Podcast schon öfter das Thema Schule dann angesprochen oder es kam irgendwie zur Sprache. Und es ist bei den meisten so gewesen, dass sie nicht gerne zurückblicken auf ihre Schulzeit, was ja sehr schade ist. Mhm. Als ich dich kennengelernt habe, ich erinnere mich, wir kamen dann an die Schule, meine Frau fing in der Grundschule im Hort an und so kamen dann die Optionen noch auf den Tisch, dort auch die Kinder hinzuschicken. Und ich habe dich als jemand kennengelernt, der sehr neugierig war auf die Themen, die ich auch bewegt habe, rund um neue Arbeitswelt und alles, was dazu gehört. Jemand, der auch was bewegen wollte. Wir haben ja auch ein, zwei Geschichten zusammen angestoßen. Was war dir wichtig in deiner Zeit als Lehrer und dann auch Schulleiter? Du hast jetzt gerade schon eine Geschichte von einem Lehrer erzählt, der etwas konnte. Was war dir wichtig in deiner Wirkungsweise?
Also wenn ich das jetzt mal so mitnehmen kann, dann wäre mir das eine Sache, die mir wichtig ist. Ich komme jetzt auch mit einer Kalenderweisheit oder mit so einem Kalenderspruch, sich in die Schuhe der Schülerinnen und Schüler zu stellen, manchmal auch in die Schuhe der Eltern. Das ist für Kollegen und Kollegen manchmal nicht so einfach, weil die erwarten, aus welcher Haltung auch immer heraus, dass man uneingeschränkt hinter den Kollegen steht. Also hinter den Lehrern und Lehrern, wenn zum Beispiel ein Konfliktfall ist.
Musst dich entscheiden, so nach dem Motto.
Ja, du musst und bist hier. Und das war nie mein Ansatz. Und letztendlich steht man auch hinter den Kollegen, wenn man auch eine andere Perspektive einnimmt. Denn es geht nicht um die Person, sondern es geht, eine schwierige Situation zum Beispiel zu lösen. Das war mir immer wichtig. Also diese Kinder-, Jugendlichen-Perspektive, aber auch die Elternperspektive einzunehmen. Natürlich auch die Perspektive der Lehrerinnen und Lehrer. Mhm. Aber das zusammenzubringen, bloß nicht uneingeschränkt. Man nennt sowas Allparteilichkeit. Weiß ich nicht, ob es das im Führungskräfte
wahrscheinlich
auch gibt.
Wahrscheinlich gibt es irgendein englisches, cooles Wort.
Ja, an unserem Passwort. Wir hatten mit der Deutschen Schulakademie hatten wir eine Ausbildung mit zwei Schulleitern, die selber den Deutschen Schulpreis gewonnen haben. Und die haben das nochmal sozusagen in ein Wort gebracht, was ich vorher schon gefühlt habe. Und das war diese Allparteilichkeit. Ich glaube, wenn ich als Schulleiterin, als Schulleiter erfolgreich sein will, muss ich diese Perspektive einnehmen, sonst geht es in eine Richtung. Und wir an Schule sind eben nicht nur Lehrer beteiligt, da sollen sich nicht nur Lehrerinnen und Lehrer wohlfühlen, sondern alle.
Also der Schulleiter als Schuldienstleiter, ein Stück weit?
Ja. Also eine Kollegin von mir, eine ehemalige Schulleiterin, die hat ich habe ja nun mal im christlichen Kontext an einem katholischen Schulträger gearbeitet, die hat gesagt, der Schulleiter oder in dem Fall die Schulleiterin als Dienende. Das hört sich jetzt...
Das kennen wir auch aus der Führung, Servant Leadership.
Genau, das ist der andere Begriff dafür. Und das hört sich jetzt erstmal komisch an, ist aber gar nicht so gemeint.
Und ich habe dich auch kennengelernt als jemand, der auch immer wieder mit Widerständen zu tun hat. Das liegt aber auch in der Natur der Sache, wenn man was bewegen will, wenn man Dinge hinterfragt, wenn man Dinge weiterentwickeln will. Egal wo, das habe ich in dem Podcast so oft mitbekommen. Und das sind ja auch die interessantesten Geschichten von Menschen, die etwas bewegen wollen und die dann aber automatisch auch in Gegenwind laufen. Das gehört irgendwie dazu. Wie hast du Gegenwind erlebt und wie bist du damit umgegangen?
Das ist eine schwierige Frage. Ist ja eigentlich nicht schwierig. Ich bin nicht so richtig, ich bin nicht gerade nicht, ob ich so bereit bin, darauf zu antworten. Doch, ich versuche das mal. Ich habe natürlich Gegenwind erfahren. Und dadurch, dass ich auch schon in meiner ganzen Geschichte, also die davor.
Du kanntest Gegenwind.
Ich kannte Gegenwind und kannte auch mal Misserfolg oder auch mal Rückschläge. Und ich glaube, das hat mich zum einen, hat mir eine Stärke gegeben. Aber ich bin nicht so resilient wie Stefan Rupaner, der hier war. Also, ich habe bei deinem Podcast gehört, ich hatte Stefan ja auch schon zu Gast bei uns.
Den hatte ich davor gehört, um mich vorzubereiten.
Nochmal. Genau.
Muss man nochmal dazu sagen, der hat also auch als Schulleiter lange gewirkt und dort auch eine Schule transformiert mit vielen, die mitgemacht haben.
Genau. Und er hat ja darüber gesprochen, wie er mit Widerstand umgegangen ist. So. Jetzt müssen wir unterscheiden, was ist Widerstand? Ich komme gleich auf Stefan Rupaner zurück, denn ich musste anhalten, weil er mich so ergriffen, also so angegriffen hat. Und ich habe gemerkt, ich bin noch nicht fertig damit. Erstens kann man nicht erwarten, dass wenn die Leute morgens, wenn man jetzt die Schule betritt oder den Betrieb, dass die jetzt alle da stehen und klatschen und freuen sich schön, dass du wieder da bist. Aber grundsätzlich sollte man eine Stimmung haben, wo alle sich wohlfühlen und doch gerne hingehen. Bestimmte Dinge, wenn man aus dem Gewohnten ausbricht, gibt es Widerspruch, Widersprüche, Nachdenken, lautes Nachdenken, beim Nachdenken zuschauen können und so weiter. Das ist, glaube ich, auch normal. Und da muss man aushalten. Das darf man auch nicht als persönlichen Angriff nehmen.
Spannungen.
Genau, Spannung. Ich muss mich jetzt bewegen. Man will das gar nicht. Oder ich sag mal, technische Herausforderungen. Nehmen wir mal KI, kann ich Ihnen doch eine lustige Geschichte erzählen, die auch gut ausgegangen ist, die wir gelöst haben. Und aber wenn diese Spannungen ins Persönliche abgleiten, dann wird's unfair und dann kann man eigentlich auch nichts dagegen machen. Oder wenn eine Haltung entsteht, egal was kommt, ich lehne es grundsätzlich ab, dann hat man keine Kommunikation. Das ist schwierig. Dann ist
kein Dialog.
Kein Dialog möglich oder ja, man muss immer fragen, welche Bedürfnisse stehen bei dem anderen dahinter. Klar, es gab eine Zeit, weiß ich nicht, da war ich
du kannst ja auch jede Woche mit einer neuen Idee, das überfordert auch manche.
Ja, nein, so viele Ideen waren es dann hinterher gar nicht und man kann es hinterher auch eigentlich immer wieder auf bestimmte Grundbedürfnisse runterbrechen. Wir sollten es nicht an irgendwelchen Techniken oder Settings festmachen, sondern es geht immer um Beziehungsarbeit, es geht immer um das Miteinander und es geht immer um das Lernen, das bestmögliche Lernen für die Kinder zu gestalten. Nein, dass man sehr oft in Medien war oder erinnerst dich, diese Corona-Geschichte, das ist heute mega unsexy, aber wir waren nun mal eine der beiden ersten Schulen, die sowas gemacht haben, ein Jahr bevor es gesetzt war. Ich habe kein X-Twitter gehabt damals, aber ich weiß, dass ein sehr führender Politiker, der dann später Gesundheitsminister geworden ist, da fürchterlich gegen mich rum getwittert hat und sich darüber aufgeregt hat. Und es hat Widerstände. Und gleichzeitig habe ich aber auch zu der Zeit aus der Querdenker-Szene Androhungen, bis zu Verwünschungen, bis zu Todeswünschen da bekommen, bis meine E-Mail-Adresse dann geändert werden musste. Und ja,
dann musst du aber nochmal erzählen für die, die jetzt zuhören, was da passiert ist.
Ach so, wir waren die Erste zusammen mit dem Gymnasium in Neustrelitz. Die ersten Schulen, die Corona-Tests durchgeführt haben, auch mit dem, zumindest war das mein Anspruch, dass wir Schule so lang wie möglich auflassen können. Und wir haben dann diese Tests zusammen mit Centogene, einem Rostocker Startup oder Biotech, jetzt kann man nicht mehr Startup sagen, einer Firma aus Rostock, damals noch ein Startup, die haben uns diese Tests zur Verfügung gestellt und wir konnten zumindest in bestimmten Phasen Ausschlüsse von Schülerinnen und Schülern verkürzen. Da gab es ein gutes Management auch mit dem Gesundheitsamt. Und Anfang haben wir auch zusammen mit der Schulgemeinschaft im Übrigen entschieden. Das wird manchmal auch so kommuniziert. Ich bin auch schon in anderen Podcasts gefragt worden oder Zeitungsinterviews nach dem Motto, ich hätte das jetzt so wie so einen mutigen Akt selbst entschieden. Dass wir es machen, klar, das stimmt, das habe ich mit reingebracht, aber wir haben es wirklich in der Schulgemeinschaft entschieden. Und das hat natürlich viel Wirbel gesorgt und dadurch kam dann, und jetzt komme ich wieder auf den, dann kam erst der erste kleine Radiosender, dann kam der nächste, dann kam Deutschlandfunk und RTL und letztendlich waren wir dann hinter Hanni Hüsch, ich habe kein Foto gemacht. Und dann kam Bericht aus Berlin, also sie haben alle berichtet, alle Zeitungen haben berichtet.
Zeit Online, ich
höre. Ja, das ging, im Ausland wurde berichtet, in England, überall waren wir in den Medien, ständig waren Medienvertreter da. Das war vielleicht für den einen oder anderen dann auch hinterher schon zu viel.
Der soll mal bitte hier vor Ort die Probleme lösen.
Nee, ich war ja da.
Ja, aber es wirkte vielleicht so.
Ja, es wirkte so und er will sich selbst profilieren. Der Effekt war aber hinterher, dass wir sehr, sehr viele, zum Beispiel andere interessiert haben, dass wir Spenden bekommen haben. Wir haben ja auch einen Preis dafür bekommen, dann von der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung, überreicht von Elke Bühnenbender. Also solche Dinge sind dann passiert. Aber das war manchen zu viel. Man will dann gerne für sich bleiben. Ich habe immer benutzt dafür mal ein Bild, die Welt endet nicht am Schultor. Und man musste die Welt so ein bisschen reinzuholen in die Schule. Das war vielleicht dann auch so meine Mission zu dem Zeitpunkt.
New Work Chat Werbung.
Ihr habt was zu sagen, aber niemand hört euch so richtig zu. Ihr habt eine gute Idee, ihr habt ein gutes Produkt, ihr habt eine interessante Dienstleistung, aber diejenigen, für die das ist, die kleben noch nicht an euren Lippen.
Die nehmen euch das nicht ab, die wollen noch nicht mit euch zusammenarbeiten, so wie ihr euch das vielleicht vorstellt. Dann kann ich euch helfen. Ich bin seit über einem Jahr als Storytelling-Coach unterwegs für Gründer, Unternehmer, Führungskräfte und generell für Menschen, die was zu sagen haben und an ihrer Kommunikation arbeiten wollen. Es gibt also ein Storytelling-Sparingsprogramm, das funktioniert in 7 Schritten, 7 Sessions, die wir online zusammen auf die Beine stellen können. Und ich führe euch da durch und moderiere das Ganze. Und wir schauen uns eure Positionierung an, wir arbeiten eure Kernbotschaften, wir schauen uns die Content-Strategie an und am Ende des Tages seid ihr wirksam und die Menschen hören zu, ihr erregt Aufmerksamkeit mit eurem Storytelling, ob es jetzt auf LinkedIn ist oder in einem Meeting, in der Präsentation oder ihr seid in einem Panel oder in einem Podcast, man braucht überall das Storytelling, dann hören die Leute euch zu, wenn ihr lernt, wie das geht und dann vertrauen sie euch und dann wollen die als Kunden mit euch arbeiten oder als Mitarbeitende vielleicht bei euch und eurer Company an Bord kommen. Lasst gerne von euch hören und ich stelle euch das Ganze bei einem digitalen Kaffee vor. Alle Links zum Sparingsprogramm in den Shownotes. In der letzten Folge, die wir aufgenommen haben, die verlinken wir in den Shownotes. Da ging es auch nochmal um das konkrete Arbeiten, auch zu der Zeit. Da sind unheimlich viele...
22 war das?
Ja. Okay. Da ging es auch um Kooperationen mit Ad-Tech-Startups und also wer da reinhören mag, kann das gerne nochmal tun. Die Zeit ging dann aber für dich dort an der Schule zu Ende und ich erinnere mich an einen sehr emotionalen LinkedIn-Beitrag, der viral ging, im wahrsten Sinne des Wortes. Ich lasse los, waren so die Worte. Und du schautest, glaube ich, Richtung Horizont am Wasser. Hast du jetzt schon komplett loslassen können oder findet das Loslassen noch bis heute statt?
Jetzt könnte man nach Kübler-Ross die Phasen der Ablösung der Sterbe.
Ein Finger ist noch dran.
Ja, ja. Nein, also ich würde lügen, wenn ich sagen würde, es interessiert mich nicht. Aber ich habe für mich entschieden, jetzt nicht in der Schule aufzutauchen. Also die Schüler hatten mich eingeladen und die schreiben mir ja zum Teil auch oder Kollegen haben mir geschrieben oder Eltern haben mich angerufen und habe ich auch mal zurückgeschrieben. Aber ich würde jetzt nicht in der Schule auftauchen und jetzt ist da ein Fest und dann setze ich mich dahin. Ich glaube, da ist noch nicht die, da braucht man auch ein bisschen Abstand und das ist auch fair den Nachfolgern gegenüber, dass man nicht immer dann rein agiert oder so. Was ich allerdings gemacht habe mit meiner Nachfolgerin, dass ich ein oder andere Dinge, die jetzt zum Beispiel an mich herangetragen wurden, ich werde immer noch mal angesprochen, auch wollen Sie mal das machen oder dieses oder jenes Projekt. Jetzt auf der Didakta, da haben mich Leute gesehen und haben gesagt, ach, das ist der Schulleiter von der Don Bosco Schule.
Die verorten dich dann noch, ne?
Verorten mich dann noch und dann habe ich das aber meiner Nachfolgerin ja dann zugeschickt. Also sowas mache ich schon. Da fühle ich mich auch noch verbunden. Und aber jetzt noch von hinten rum da in der Tagesgeschäft oder mal rein zu agieren, das ist falsch, macht man nicht.
Man sagt aber auch, nur wer loslässt, hat die Hände frei für Neues.
Ja.
Wie sah denn dieser Orientierungsprozess dann aus? War das befreiend oder war das erst beängstigend? Weil es ja eine Unsicherheit dann ist.
Na, ich hatte ja für mich, du hast auf den Post angeschrieben, der in der wahrsten Sinne viral gegangen ist, bis in die Bildzeitung, oder dass sie schafft. Und viele andere haben das ja nachgedruckt. Es war nochmal eine Phase, also es ist kein Quatsch. Den ersten Tag, wo ich frei hatte, habe ich mir 2 Zähne ziehen lassen. Ich habe einfach vorher keine Zeit gehabt. Jetzt können wir darüber reden. Lehrer haben fast 10 Wochen Ferien im Jahr. Aber ich war Schulleiter. Oft waren da ganz viele Probleme zu lösen. Viele Sachen sind liegen geblieben. Also andere haben ihren Dachboden entrümpelt in Corona. Nicht Lehrer, die haben ja hinterher wieder Online-Unterricht gemacht, da hatten wir ja auch eine Lösung. Aber solche Dinge, das ist bei mir alles immer liegen geblieben. Oder wie oft hat man in Sommerferien, das betraf aber nicht nur mich, sondern noch einen anderen Kollegen, der den Stundenplan gemacht hat, haben wir in den Ferien, auch in den Sommerferien in der Schule gesessen, haben Stundenplan gemacht. Und kann ich mich auch noch erinnern, jetzt auf die letzte Anekdote, dann kam, waren wir mal nicht fertig, haben wir nicht alle Lehrer gehabt. Und dann kam der Kollege, ja, was hast du in den Ferien gemacht? Dachte ich auch, ja. Ja, irgendwie stimmt der Ton hier gerade nicht, weil du gerade von dir loslässt. Du warst ja 6 Wochen nicht da oder 5 Wochen. Egal. Was will ich sagen? Ich habe das wirklich mal so durchzuatmen, dann auch mal wegzufahren. Es war nicht lange, 10 Tage oder ich glaube, wir sind 10 Tage oder 12 Tage mal nicht in den Ferien. Wegzufahren.
Ist doch günstiger.
Ja, ist günstiger. Pass auf, und jetzt kommt noch was Lustiges. Egal, wo ich sonst hingefahren bin, irgendwann, und das hat mich auch nicht gestört, aber ich habe immer irgendjemanden getroffen aus der Schule.
Ja, die ganzen ehemaligen.
Nein, aber auch Schüler.
Ja, und, klar.
Also ich bin ja nicht nur hier, gar nicht so unweit weg hier vom Studio, habe ich auch mal 2 Jahre gearbeitet, also als Vertretungslehrer. Und auch Referendare ausgebildet später. Man war ja in vielen Schulen unterwegs. Und einen hast du mal getroffen. Jetzt war ich mal unterwegs und habe keinen getroffen. Und das war auch mal ganz schön. Also, so aber waren halt mal 2 Monate zum Durchatmen und dann kam halt ja schon, die Story war ja bekannt. Und dann kam Recruiter, ich muss ja doch sagen, über LinkedIn, die einen dann direkt angeschrieben haben. Und dann hat man geschaut, was man machen kann, aber auch Leute aus dem Umfeld. Ich hatte dann für mich aber die Entscheidung getroffen, jetzt nicht wieder ins Schulische zu gehen. Erstmal.
Aber am Thema Bildung dranbleiben?
Am Thema Bildung dranbleiben.
Ist ja dein Herzensthema.
Und nicht Politik, das war auch noch. Also das ist ja auch eine Sache, wo ja viele gedacht haben, ich gehe oder haben, ja, vielleicht gab es auch Gespräche dazu, will ich jetzt nicht weiter zu sagen. Aber das wäre auch nichts für mich. Wir haben ja das Thema Resilienz gehabt und ich glaube, da braucht man eine sehr, sehr hohe Resilienz und auch man muss sehr viel aushalten und
permanent
und so kommt man sich auch mal ein bisschen zurückziehen jetzt, weil egal, wo ich hingegangen bin in Rostock, das hört sich jetzt vielleicht arrogant an, aber wenn ich so öffentliche Veranstaltung, es kam immer irgendjemand, der einen Schulplatz brauchte. Oder können wir das nochmal machen oder dies und jenes. Und ich bin ja
auch kann man Basketball. Zur
Ruhe. Ja, und ich war permanent im Dienst. Und jetzt gehe ich zum Basketball. Manche Leute, denen vorher sehr wichtig war, mich zu kennen, denen ist es halt anscheinend heute nicht mehr wichtig. Das sage ich auch so ganz offen. Denn war das auch nicht wichtig. Und andere, die eben so am Menschen Gerd Mengel oder an seiner Familie oder an uns interessiert sind, die sind noch da und das ist gut, aber ich gehe zum Basketball und schaue Basketball und muss nicht noch im Kopf jetzt irgendwie überlegen, wie kriege ich noch was organisiert.
Dann du bist ja engagiert bei den Rostock Seawolves, haben wir letztes Mal auch schon drüber gesprochen, da bist du ja auch immer noch. Aber
wir sind aufgestiegen in der Zeit, dass es noch passiert. Wir spielen erste Bundesliga.
Und zwar auch sehr erfolgreich. Die Neuausrichtung ist nochmal interessant. Nach dem Loslassen. Es gibt ja viele Studien, die zeigen, dass viele, viele Menschen in der Arbeitswelt unzufrieden sind und sich vielleicht sogar danach sehnen, sich neu ausrichten zu können. Es gibt auch eine Wechselbereitschaftsstudie. Da wird immer geguckt und da kommen dann immer Ergebnisse von rund 33% können sich vorstellen, ihren Job zu kündigen oder einen neuen Job anzunehmen. Es kommt dann meistens nicht dazu, weil es könnte ja noch schlimmer sein. Wir haben ja dann immer diese Ängste. Aber wenn man da mal die Gelegenheit hat, man kann sich neu ausrichten. Das ist ja ein besonderer Moment, den man im Leben so nicht so oft hat.
Ja, habe ich ja bewusst entschieden. Und jetzt darfst du eine Sache nicht vergessen. Ich war nicht verbeamtet, aber ich war angestellt. Und schon so lange angestellt, also unkündbar. So fast, also jeder ist kündbar, aber doch mit gewissen Hürden. Und ich glaube, dass viele Lehrerinnen und Lehrer oder Menschen, die im öffentlichen Dienst beschäftigt sind, nehmen wir mal diese Gruppe, wo es doch ein sehr gutes Netz gibt und eine hohe Sicherheit der Arbeit, was ja auch ein großer Vorteil ist für den Bereich des öffentlichen Dienstes, dass sie sich das nicht vorstellen können, was sozusagen, dass sie davon träumen oder vielleicht auch gucken, Mensch, oh, der hat jetzt aber dies und jenes oder die Möglichkeit, dort etwas mehr Geld zu verdienen oder mehr Freiheiten zu genießen. Also bestimmte Jobs im öffentlichen Dienst sind ja auch sehr, ich sag mal, das Entscheidungsfeld, was ich bearbeiten darf, ist relativ gering. Verspricht man sich dort etwas anderes, aber doch, dass dieses Netz oder die Sicherheit sie davon abhält. Da gibt es auch einen interessanten, darf ich für einen anderen Podcast hier Werbung machen oder für eine andere Influencerin, wer sich zum Beispiel für das Thema.
Es gibt keine Konkurrenz, es gibt nur Podcast.
Genau, haben wir. Wir haben sogar schon mal, weißt du, in diesem großen Podcast, den längsten Bildungspodcast, den ich vor 2 oder 3 Jahren mal produziert habe, war die Isabel Probst auch mit dabei. Die war selbst Lehrerin, die wäre auch mal interessant, die könntest du auch mal einladen. Die sich nur um das Thema Lehreraussteiger kümmert. Die ist auch immer gefragte Expertin, ist ja auch die so vielleicht auch so ihr USP. Und mit der bin ich auch schon länger darüber unterhalten. Aber wenn man über den Punkt hinaus geht oder das dann abwägt, ich habe das ja bewusst entschieden, dann gibt es auch kein Zurück mehr. Dann sind die Chancen, die man sich verspricht, dann größer. Ja. Weil das Sicherheitsnetz ist natürlich ein großer Vorteil des öffentlichen Dienstes, hält aber auch davon ab. Und wir haben sehr, sehr viele Menschen, die unzufrieden sind. Ich habe auch Lehrerinnen und Lehrer eben erlebt, die jeden Tag schon mit einer schlechten Laune oder nicht jeden Tag, aber sehr oft gefrustet waren von den Möglichkeiten. Jetzt kann ich auf die Lehrer schimpfen. Ich hatte dann sogar mal mit der Isabel gesagt, wir müssten mal zum Schuljahresbeginn so einen Workshop machen. Sagt sie, um Gottes Willen, kann ich doch nicht machen und die Lehrer abwerben. Ich sage, nein, natürlich nicht, aber dass man darüber mal ins Nachdenken kommt. Ja. Was ist eigentlich?
Was wollt ihr eigentlich machen?
Was wollt ihr eigentlich? Das sage ich jetzt.
Das ist
als
ja
ich
so
Schulleiter war, habe ich natürlich um jeden gekämpft.
Ja.
Und ich habe zum Beispiel, mir war das so, es sind ja auch, na, so viele sind es gar nicht. Da ist meine Kollegin in den öffentlichen Dienst gewechselt. Habe ich auch gesagt, wenn du zurückkommen willst, wir machen dazu, beurlaube dich, kannst wieder zurückkommen. Eine hat sich selbstständig gemacht, die ist aber auch zum Teil wieder in der Schule.
Ich glaube auch, dass es sich für alle Seiten lohnt, wenn man mal genauer hinschaut.
Genau. Und
das ist ja sogar die Ursprungsidee von New Work. Da hat sich ja dieser Philosoph Fridtjof Bergmann, der damals ja die Automobilindustrie beraten hat, auch mal den hingesetzt und überlegt, was wollt ihr eigentlich machen? Und ich glaube, wenn man das für sich mal ergründet, dann kann man in eine Rolle oder in eine Position kommen, wo man seine Potenziale richtig entfalten kann. Und das ist dann auch für das Unternehmen am besten.
Ja, aber es gibt auch Lösungen im System.
Ich will auch gar nicht gegen das System sprechen.
Nee.
Es geht ja auch darum, das System zu erneuern und weiterzuentwickeln. Und das geht nur, wenn du Leute hast, die dort eben auch arbeiten.
Ja, aber ich bleibe mal bei meinem Thema Schule. Vielleicht kommen wir hinterher noch auf andere Sachen. Aber ich auch wieder eine Beobachtung. Ich habe mit der, die habe ich jetzt auch mal kennengelernt und sie wusste auch, wer ich bin, weil ich öfter mal über einen Philologenverband auch auf LinkedIn denn geschrieben habe, weil ich das immer noch verfolge, was sie schreiben. Philologenverband ist die Zentralvertretung aller Gymnasiallehrer. Und ich mache die Zeitung auf oder die Zeitschrift, die es dann immer noch gibt. Jetzt hatten sie mal ein sehr freshes Cover, da war Clara Lösel drauf, die ist Poetin, ist auf Insta auch sehr bekannt. Und sonst siehst du Menschen drauf, sehr stocksteife Bilder, sehr wenig Bewegung, dann viele Texte darüber, was Schlechtes in der Schule. Dann kommen die Seiten mit der Werbung und die finde ich sehr bezeichnend. Beamtenkredit, Sterbehilfe, Burnout-Klinik. Und wenn ich mir diese ganze Zeitung schon ansehe, von der Vertretung, die darüber sprechen soll, wie Bildung vorangehen soll und die Lehrerinnen und Lehrer stärken soll, ist mir das viel zu negativ. Also wir brauchen auch, sag mal, selbst ich will jetzt nicht zu esoterisch machen, also Selbstheilungskräfte im System. Die liegen zum Beispiel, was ich vorhin gerade schon gesagt habe, Perspektivwechsel. Die Perspektive der Schülerinnen und Schüler konsequent einnehmen. Also nicht als Prosa auf der Homepage. Hier wird jeder individuell gefördert und ähnliches. Also solche Lamentierungen, solche, ich sag mal, Kalendersprüche, sondern.
Uns ist Inklusion wichtig. Das sagen auch eigentlich alle Schulen.
Ja, klar ist ihnen nicht wichtig, aber ist in der Umsetzung schwer. Und ein ganz großes Problem ist, dass wir zu oft schlecht über Schule reden, dass wir ein sehr schlechtes Bild auf unsere eigene Rolle haben, also auf unsere also es gibt die totale Überschätzung der Selbstwirksamkeit, die kann ich hinterher auch nochmal ein Beispiel beleuchten, dass Kooperation falsch verstanden wird. Also man kommt schnell zusammen, um einen Zustand zu beklagen und was nicht geht, also auch im Kleinen. Was sehr schwierig ist, zusammenzukommen und sich gegenseitig zu unterstützen. Also eine Kollegin oder ein Kollege, der eher jammernd oder mit seinen Sachen nicht fertig wird, da würde man nicht sagen, pass mal auf, ich gebe die und die Lösung. Man würde eher sagen, okay, wenn der noch da ist, dann falle ich nicht so auf. Es ist sehr hart, was ich jetzt sage. Was ich sagen will, Kooperation ist eigentlich ein ganz großer Schlüssel für gute Schule und möglichst viele mitnehmen. Also auch das ist auch wieder ein Kalenderspruch, also einbinden, diese verschiedenen Perspektiven. Damit können wir schon in der Schule sehr viel lösen, als nur diese Beschreibungen, wie es schlecht ist. Das ist auch ganz schwer von der Außenwirkung her.
Ja, also, das sind auch die Narrative, über die wir hier im Podcast ja auch oft sprechen.
Also, und wie Lehrer und Lehrer wahrgenommen werden.
Wir sind dann sehr schnell in Verallgemeinerung unterwegs. Die Lehrer sind bum 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 und die Eltern sind ja auch schwierig geworden. Und die fliegen wie Helikopter rum und irgendwie hilft es uns vielleicht, die Komplexität zu reduzieren, damit wir überhaupt darüber reden können. Aber gleichzeitig merken wir, so ist es ja nun mal eigentlich gar nicht. Deswegen bin ich ganz bei dir. Lass uns über die positiven Dinge sprechen, die guten Beispiele, die die wichtigen Ziele, auf die es hingehen muss. Und da seid ihr, da bist du in deiner neuen Rolle ja auch mit dabei, Schulen zu empowern. Dann nimm uns doch mal mit in die Company, für die du arbeitest.
Ja, Manage Now wird jetzt den wenigsten etwas sagen. Aber wenn ich jetzt sage, woraus Manage Now hervorgegangen ist, werden es viele kennen. Also Manage Now ist eine Ausgründung oder die deutsche Gesellschaft von Fujitsu Siemens oder von der Fujitsu. Fujitsu ist ein japanischer Konzern. Gibt es auch noch in Deutschland, aber unser Service, der wird neu definiert, Manage Now. Wir betreuen große Kunden. In meinem Fall nochmal sehr speziell, weil ich im Bildungsbereich tätig bin, aber auch, ich sag mal, im wirtschaftlichen Sektor. Ich nenne mal einen stellvertretend, den jeder kennt, ist Hornbach. Dort sind wir Software as a Service, dass wir dort diese Firma unterstützen, aber auch viele andere große und bekannte Firmen, die wir als Dienstleister unterstützen im IT-Bereich. Und in dem speziellen Fall hat die Manage Now eben auch, betreut sie auch die Bildungsplattformen in Rheinland-Pfalz, in Baden-Württemberg und in Bayern. Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz sind nochmal, ich will nicht sagen ein Produkt, die sind, haben den gleichen Kern. Das hat man in Rheinland-Pfalz 2018 angefangen. Die haben das erste Schulportal gegründet. Baden-Württemberg ist dort, hat sich dort angeschlossen. In Bayern gibt es, wer aus dem Bildungsbereich ist, kennt den Begriff, die Bayern Cloud Schule. Dort liefern wir auch Teile der Bayern Cloud Schule und unterstützen den Betrieb. Das hört sich, ist jetzt erstmal nicht so fürchterlich sexy, betrifft aber sehr, 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 sehr viele Schülerinnen und Schüler, eigentlich alle Schülerinnen und Schüler in diesen Bundesländern. Also es hat schon eine große Bedeutung dann, für den Bildungsbereich.
Da sind wir auch beim Thema Digitalisierung. KI hast du vorhin auch schon angesprochen.
Ja.
Wie ist deine Perspektive da drauf? Das polarisiert ja auch sehr das Thema. Also es gibt nicht wenige, die da sehr kritisch mittlerweile auch drauf gucken und sagen, wir müssen eigentlich die digitalen Geräte rausnehmen aus dem Unterricht und das Gehirn ist noch nicht entwickelt. Du kennst ja diese Argumente.
Ich kenne die ganzen Argumente.
Ich glaube, man muss auch differenziert drauf schauen und es gibt vielleicht auch kein Schwarz und Weiß. Wie siehst du das? Wo hilft es uns und wo sollten wir es vielleicht auch lassen und rauslassen?
Ich hatte ja große Vergnügen bei der letzten, der Vorgängerbundesregierung, beim damaligen Bildungsministerium der Expertengruppe anzugehören im Bereich KI für den Bereich der Schule. Und wir haben auch Handlungsempfehlungen geschrieben, auch Handlungsfelder beschrieben in unserer Empfehlung, wie KI sinnvoll in der Schule eingesetzt werden kann. Und wir haben natürlich verschiedenste Handlungsfelder, wo sie sinnvoll ist. Wir fangen damit an, also ich versuche mal von den Schülern aus zu gehen. Erstmal ist nach wie vor das Thema Tutoring, Feedback, Unterstützung, Impulsgeber. Da gibt es viele Möglichkeiten, die Schülerinnen und Schüler zu unterstützen. Auch die Individualisierung des Lernens hat hier große Vorteile.
Mhm.
Ne? Könnten wir jetzt nochmal ins Detail gehen. Lernbasierte.
Darüber sprecht ihr auch in eurem Podcast.
Da sprechen wir im Podcast sehr viel drüber. Kann man sonst verlinkt das nochmal. Da haben wir einige Fehler, zum Beispiel mit Frau Professor Dr. Kress von der Ständigen Wissenschaftlichen Kommission. Da haben wir sehr ausführlich darüber gesprochen. Also andere Thema ist, wie Lehrerinnen und Lehrer davon profitieren können. Da gibt es ja einige Bildungsinfluencer, weil du vorhin gesagt hast, ich bin selbst ein Influencer, würde ich ein klein bisschen anders definieren, die sehr gezielt Handlungshinweise und Tipps und ich sag mal auch Best Practice liefern. Mhm. Nimm mal eine stellvertretend. Das ist die Christine van der Meer, die ist in Potsdam an der Grundschule, wohlwissentlich Grundschule umfasst in Brandenburg auch die Klassen 5 und 6. Die nehme ich jetzt mal als Beispiel. Die sehr in ihrem Van der Meer Sisters, das macht sie mit ihrer Schwester zusammen, in ihrem Insta-Kanal sehr darüber berichtet, wie man das auch in der Grundschule einsetzen kann. Mhm. Wir in unseren Handlungsempfehlungen haben aber gesagt, eigentlich in der Grundschule gehört das nicht hin, erst ab 13 Jahren. Ich würde bei ihr aber sagen, sie geht sehr verantwortungsbewusst damit um. Sie schaut vom Lernen der Kinder und sie geht vom selbstgesteuerten Lernen aus, also diesem Prinzip, wo Kinder sich selbst Ziele setzen, stark begleitet werden, dann kann das auch in der Grundschule klappen, weil hier schon mal zwei Vorbilder sind, diese beiden Lehrerinnen, die Christine und ihre Schwester, die das eben vorleben und die Kinder ranführen. Und da geht es eben nicht nur um Tutoring, die arbeiten auch mit den Tools sehr gezielt, indem sie zum Beispiel, wir sind hier in einem Podcast, Tools einsetzen, um KI-generierte Podcasts zu generieren, Lernpodcasts. Oder dass sie Videos, kleine Lernvideos machen, dass sie auch Handlungsanweisungen machen. Bis hin, jetzt habe ich gerade vor kurzem gesehen, da haben die Schülerinnen und Schüler sich für den Girls Day, ich möchte nichts Falsches sagen, mhm. Christine, korrigiere mich, haben sie selber Bewerbungsschreiben generiert und sind auf Unternehmen zugegangen. Haben sich aber vorher genau überlegt, was muss da rein, was muss ich machen, mhm. haben das hinter korrigiert. Ja. Also das sind Handlungsoptionen, die darüber hinausgehen, wo wir über KI nur reden. Jetzt komme ich darauf zurück. Ich sag mal Trivial-KI-Diskussion, was ich auch beim Philologenverband gelesen habe in der Umfrage, wo Lehrerinnen und Lehrer dagegen polemisieren, die Schülerinnen und Schüler machen nur ihre Hausaufgaben damit. Und da sind wir auf zwei verschiedenen Ebenen nämlich unterwegs. Ich nehme jetzt mal Christine nochmal. Der geht's um das Lernen der Schüler und ich habe hier jetzt ein Tool, mit dem ich meine Beziehungsarbeit, das Lernen stärken kann, meine Beziehung zu den Schülern stärken kann. Es geht, das hätte sie auch ohne KI gemacht. Sie macht es jetzt eben nur nochmal anders und da hat nochmal eine andere Reichweite oder vielleicht nochmal eine andere Tiefe in der Binnendifferenzierung. Und ich habe auf der anderen Seite Lehrerinnen und Lehrer, sehr schwarz-weiß jetzt, die immer noch Angst davor haben und auch so einen negativen Blick auf Schüler.
Die spielen dann nur
rum und das ist schlecht und das Denken, was du gesagt hast, das Denken lässt nach. Das muss in Einklang gebracht werden. Wenn ich sehe ja, wie die Themen immer noch die Lehrerinnen und Lehrer bewegen, die möchten auch was lernen, dass man Angst davor hat. Dass man auch seine eigene Rolle in Frage stellt. Ja, braucht man mich noch? Das kann ich nachvollziehen, weil die Frage ist ja durchaus berechtigt. Brauche ich?
Oder wofür?
Genau, brauche ich noch den, der vorne nur das rezipiert, was sowieso schon da ist? Schwierig. Oder brauche ich die Kolleginnen und Kollegen, die das Lernen initiieren? Ich bin kein großer Freund des Begriffs Lernbegleiter. Das, was ja Stefan macht, ich bin immer für Lernermöglicher in seiner weiblichen und in seiner männlichen Ausprägung und alles, was es noch gibt.
Das, Co-Learning.
Ja, und dass die Schülerinnen und Schüler dort Möglichkeiten ergeben haben. Wir brauchen auch, deswegen sage ich, Lernbegleiter, die nur durch die Schule gehen. Es gibt auch verschiedene Lerntypen. Es gibt auch sehr, sehr starke Lehrerinnen und Lehrer, die durch eine große Lebendigkeit, durch eine sehr gute Darstellungskraft Themen rüberbringen können und Schülerinnen und Schüler dafür begeistern. Auch das braucht man und deswegen bin ich auch für den Begriff der Diversität auch in der Ausprägung der Lehrerinnen und Lehrer und nicht nur die Festlegung als Lernbegleiter, sondern als Lernermöglicher, weil er mehr Möglichkeiten schafft. Ich komme auf die KI-Geschichte nochmal zurück. Wir brauchen eine Offenheit für diese Tools. Aber die, wenn ich dann lese, dass das ist jetzt 2024 schon gewesen, wir sind schon ein Jahr weiter, die Zahl ist etwas runtergegangen. Da waren noch mehr als die Hälfte der Lehrerinnen und Lehrer, die total abgelehnt haben. Und unterhalb dieser Lehrerinnen und Lehrer waren noch welche, die wollten KI verbieten. Also ein Drittel. Also wir reden nicht davon, dass sie KI in der Schule verbieten wollten. Sie wollten KI grundsätzlich verbieten. Und ich frage mich, ich habe ja vorhin gerade von Selbstwirksamkeit gesprochen, dass sie manchmal in dieser Schwarmintelligenz, dass die dann noch stärker wäre. Hier, glaube ich, gibt es eine, ich würde mal sagen, eine Überschätzung der einer Selbstwirksamkeit, denn ich glaube nicht, dass Sam Altman seinen Geschäftsbetrieb einstellt, weil ein Gymnasium in Ostwestfalen gegen KI ist.
Das rollt. Das lässt sich schwer auf.
Nein, der Geist geht nicht in die Flasche zurück. Auch das wissen wir alles. Wir müssen damit umgehen. Nichtsdestotrotz brauchen wir ganz viele Phasen, wo Technologie gar keine Rolle spielt, wo die Kreativität gefordert ist. Wir brauchen auch Langeweile, auch aushalten. Da gibt's ganz, ganz viele Bereiche.
Handytresor war ja auch so ein Thema.
Der Handytresor, der ja mich ja bis in die Heute-Show gebracht hat.
Was hat Olli Welke da gesagt?
Es ging darum, ich hatte so einen Vergleich gebracht. Da war Welt-TV, du weißt, was er gesagt hat. Und
ich weiß es nicht mehr.
Und ich hatte so einen Vergleich gebracht. Es ging um das Handy und in der Debatte hatte ich mich auch beteiligt um Social Media Regulierung und Handynutzung in der Schule. Das wird manchmal ein bisschen verengt.
TikTok war ja so ein Thema.
Ich kann da auch gleich noch was zu sagen, wie meine Position da ist und dann sage ich auch nichts mehr dazu, weil es in der Politik jetzt angekommen ist. Ich muss da nichts mehr zu sagen. Und dann hatte ich einen Handytresor angeschafft, weil in der Schule war immer die Diskussion, ja, jetzt haben wir wieder den, kamen Kollegen an, die haben dann, ich sag mal, so einen Stapel Handys eingesammelt und haben die im Sekretariat abgegeben. War für viele Seiten unbefriedigend.
Ja.
Wenn das jetzt mehrmals stattgefunden hat, dann mussten sogar die Eltern kommen und mussten das abholen. Und um diese Peinlichkeit jetzt mal das zu entschärfen, und auch da ist noch eine gewisse Form über Beschämung läuft, das ist ja ein bisschen schwarze Pädagogik, habe ich dann gesagt, naja, ich hänge Handytresor hin, weil die Kollegen waren natürlich auch genervt. Jetzt muss ich wieder ein Handy einsammeln. Also es gab natürlich welche, die so eine Art Pilzsammler-Mentalität hatten und auch gewisse Erfolgserlebnisse, wenn sie möglichst viele eingesammelt haben. Manche sind ihrer Pflicht nachgegangen. Manche haben die Schüler auch gewähren lassen. Das muss man auch sagen, aber die dann eher widerwillig das eingesammelt haben, aber gewusst haben, wir haben hier die Regeln, ich muss mich an die Regeln halten. Also auch um die Kollegen zu entlassen, habe ich dann diesen Handytresor und das hat wunderbar geklappt. Und jetzt war das Fernsehen da, okay, ich komme auf die Welt zurück. Und dann habe ich vorhin einen Vergleich gebracht. Wir geben ja auch keinen 12-Jährigen eine Bierflasche in die Hand, damit er den Umgang damit mal lernt. Also wir müssen Kinder an das Thema ranführen. Und das hat er aufgegriffen. Aber dann meinte er, und dann hat Welke den Witz gebracht, wenn der Schüler aber in der einen Hand ein Handy hat und in der anderen Hand die Bierflasche, dann hat er keine Hand mehr frei, um noch eine zu rauchen. Also das war dann der Witz, den er dann nochmal gebracht hat. Es hat zumindest sogar unsere Bildungsministerin hatte mir morgens schon eine WhatsApp geschrieben. Also Handy, ich habe selber nicht gesehen gehabt. Und da hatte ich viele, viele Nachrichten an dem Morgen, ja.
Wie schaust du in die Zukunft der Bildung, der schulischen Bildung? Lass uns nochmal über positive Aussichten sprechen. Probleme gehören dazu, aber was glaubst du, wird sich gut entwickeln?
Also wir haben heute wir haben gerade über Social Media Verbot gesprochen. Da gleich noch einen Satz dazu, damit man das richtig einordnen kann. Ich bin gegen die Verwendung von privaten Smartphones in der Schule, sondern ich möchte, dass Schulen gut ausgestattet werden mit nötigen Endgeräten, dass Schulen gut ausgestattet werden mit ausreichend Endgeräten, damit die Schüler gut arbeiten können. Das ist eigentlich das Ziel. Und deswegen war da auch dieser Punkt, das kann ich mit privaten Smartphones nicht. Da sind zu viele andere Sachen drauf. Jetzt komme ich auf deine Frage. Wir haben heute, und da spielt Social Media auch eine Rolle, haben wir heute natürlich Bildungsinfluencer, die unterschiedlicher Couleur, aber die ihr Wissen teilen.
Mhm.
Und dieses Wissen, darauf kann man setzen. Das ist übrigens ein großes Problem für die Fachzeitung. Ich schreibe ja auch ab und zu mal was für Fachzeitungen. Die Abonnentenzahlen gehen runter. Die Wissensverteilung verlagert sich. Also man kann auch die Lehrerinnen und Lehrer ziehen sehr viel Wissen eben auch über diese Quellen, wo man sehr viel lernen kann, Impulse holen kann.
Lehrer Schmidt.
Lehrer Schmidt ist jemand, der hat nochmal einen anderen Impact, das verfolge ich jetzt so nicht genau.
Aber es gibt so viele, die da.
Der Wissen teilt.
Ja, genau.
Aber es gibt sehr viele, auch die Impulse geben. Ich habe von der Christine jetzt gerade gesprochen. Wachstumsfunken ist ein anderer eine andere Insta-Kanal. Da zwei junge Frauen oder zwei junge Lehrerinnen, die dann auch Wissen teilen, wie sie mit ihren Schülern umgehen und viele andere auch. Da kann man schon sehr viel draus ziehen und gute Impulse mitnehmen.
Das findest du positiv, dass sich das Wissen verteilt?
Ja, dass man heute schneller sich darüber austauschen kann, oft mit denen auch in Kontakt treten kann. Das ist, glaube ich, für Lehrerinnen und Lehrer ein gutes Medium.
Mhm.
Und ich glaube, dass es da auch eine Veränderung gibt. Aber ich glaube, nichts ist so schwer zu verändern als Schule. Du brauchst wenn sich etwas verändern soll, musst du leider diesen Schmerzpunkt erreichen. Also auch alle Schulen, die den Deutschen Schulpreis gewonnen haben, oder die meisten, waren an einem Tiefpunkt. Auch, weiß nicht, ob Stefan Rupana dir das erzählt hat, das hört sich natürlich heute so an. Das ist
Wutöschingen.
Ja, mit Wutöschingen. Die waren an einem Tiefpunkt. Ich glaube, die Schule sollte geschlossen werden. Und dann hat er sich zusammen aufgerafft und aufgemacht. Solange das irgendwie läuft,
ändert sich nichts. Das ist wie in der Unternehmenswelt.
Und das Gute ist ja, Schulen werden wir immer brauchen. Auch das ist so ein bisschen wie öffentlich-rechtliches Fernsehen. So, die Schüler müssen da hinkommen, dann kommen immer das gleiche Programm. Manchmal hat man Glück, dann kommt eine gute Sendung.
Aber irgendwann gibt's die Mediatheken.
Ja, auch das. Nein, jetzt versuchst du mich aus dem Konzept zu bringen. Was ich sagen will, Schulen werden ja bleiben. Und wir werden auch nicht auf Schulen verzichten. Das ist ja auch, Bildung ist ja auch in Verfassungsrecht, also ist ja auch in der Verfassung als Recht niedergeschrieben. Das heißt aber, den Veränderungswillen musst du aus dem System heraus haben. Und ich glaube, dass die Revolution von oben, wie manche hoffen, nicht kommen wird. Immer dann, wenn zum Beispiel von oben Dinge sehr stark angeschoben werden, dann hast du oft gar nicht den Raum schon, also die Schulen sind ja da, aber nicht die Zeit, das umzusetzen. Nehmen wir mal das Beispiel, denke Rheinland-Pfalz hatte jetzt die letzten zwei Jahre so einen sehr progressiven Bildungsminister. Ich will das nicht bewerten. Ich habe das bloß beobachtet, der sehr in die Öffentlichkeit gegangen ist, der dann unangekündigte Tests abgeschafft hat und Hausaufgaben in Frage gestellt hat und bestimmte Dinge. Da heißt es jetzt, CDU hat gewonnen, er wird sicherlich, ich weiß nichts, wer jetzt neuer Bildungsminister wird, vielleicht bleibt das auch und die machen eine Koalition, aber CDU hat schon gesagt, dass sie das Ministerium übernehmen, wird es da einen Wechsel geben.
Ja.
Wir können das auch zum Beispiel mit Bayern, kann man jetzt drüber Witze machen und Markus Söder und weiß ich was alles. Die Erfolgsgeschichte des bayerischen Schulsystems mit all seinen Schwächen und auch mit seiner gewissen Härte, liegt in der Konstanz. Das heißt,
sind die in den Rankings immer weit vorne?
Bayern und Sachsen, Thüringen auch. Der große Aufsteiger Hamburg. Ne? bei allen Schwächen, es gibt jetzt auch die 7 Handlungsempfehlungen und wir hatten ja diese große Desaster 2024, möchte ich jetzt nicht, wir wollten ja positiv rausgehen. Mhm. Wir brauchen eine gewisse Stabilität im Bildungssystem. Also das heißt, dass weniger von oben hinein regiert wird, sondern dass von unten die Möglichkeiten genutzt werden. Aber auch da gibt es, ich sag mal, oft so Annahmen, die nicht stimmen. Mhm. Also die Schulgesetze geben eigentlich den Schulen schon an vielen Stellen eine gewisse Handlungs...
Ich schneide hier gar nichts raus.
Na doch. Ich muss den Satz nochmal. Die Schulen haben durch die Schulgesetze oft doch einen großen Handlungsspielraum, der aber gar nicht so gesehen wird. Ist sicherlich vielleicht auch oft, wie das kommuniziert wird, wie erklärt das die Schulleitung. Will man das auch?
Ja.
Und darüber können Schulen auch doch eine ganze Menge machen, so war das in Mecklenburg-Vorpommern jedenfalls, als ich hier Schulleiter war. Es gibt Möglichkeiten.
Also ja, wir hatten ja damals auch dieser Mitabreiher, ne?
Genau.
Einige werden sich vielleicht daran erinnern, wir hatten das auf YouTube gestreamt, rund um die Zukunftskompetenzen und da war ja auch eine Margit Rasfeld und da waren ja viele Akteure,
aber auch immer.
Scrum for Schools, Ute Eichborn, natürlich, die haben alle zu kämpfen, die haben alle Gegenwind, aber sie zeigen, was geht. Obwohl das Narrativ oft ist, es geht ja nicht mit diesem System. Ja. Und mich interessieren Menschen, die einfach machen, sowohl im Unternehmen als auch in der Schule. Und dazu gehörst du ja Gott sei Dank auch.
Ja, und wir haben an vielen Schulen, wie soll ich das sagen? Ich weiß, das gibt an vielen so eine unsichtbare Schulentwicklung. Die ist aber immer nur an bestimmte Personen gebunden. Also es gibt dann Lehrerinnen und Lehrer, die schon angesteckt sind, zum Beispiel vom Thema KI, Early Adopter, die dann schon bestimmte Dinge machen. Die machen das für sich. Und dann sagen die Schüler bei dem, bei Herrn Meier oder bei Frau Schmidt, dürfen wir das aber so und so schon machen? Und dann sagen die anderen, haben wir noch gar keine Entscheidung drüber getroffen. Beziehungsweise sie erzählen gar nicht drüber, die machen das einfach.
Ja.
Aber die kommen nicht in den Austausch. Und ein ganz wichtiger Schritt ist, dass wir eine Kultur in den Lehrernzimmern haben, wo wir Erfolgsgeschichten erzählen. Also nicht eine Klagekultur über alles, was nicht funktioniert, weil die wird sich nicht ändern. Also kein Ministerium, niemand hört das, es ist rein, vielleicht hat es einen befreienden Charakter für den Moment, es verändert aber nichts. Wo wir hinkommen müssen, ist positiv über eigene Erfolge zu sprechen, in einem positiven Sinne, also nicht selbstherrlich, sondern positiv über Schülerinnen und Schüler zu sprechen, auch den Blick zu haben auf die Schülerinnen und Schüler, wo sind ihre Stärken, also sie da auch zu sehen, darüber zu reden und sie dann in die richtige Rolle zu stellen. Ich bringe noch ein Beispiel. Ich habe hier, weil wir das Thema Podcast haben, wir haben einen Podcast gemacht zusammen mit Region Rostock zum Thema Berufsorientierung. Den machen die Schülerinnen und Schüler selbst. Da nehmen die immer so 2-3 Folgen im Jahr auf. Hatte ich so ein Unterrichtsfach podcasten. Und dann war aber das Ziel, dass sie 2-3 Folgen aufnehmen mit Firmen. Da haben sie den Geschäftsführer oder die Geschäftsführerin interviewt, einen auszubildenden Mitarbeiter.
Mhm.
Und der Schüler, der das am Anfang gemacht hat, dessen Kernkompetenz war jetzt nicht die deutsche Rechtschreibung. Aber er verfügt über ein großes kommunikatives Potenzial. Also auch eine Bandbreite dessen, wie er sich ausdrücken kann. Der kann sehr witzig sein, schlagfertig und so weiter. Und egal, wo wir hingekommen sind, haben die nachher gesagt, Mensch, eigentlich so ein Witzig könnten wir hier gut gebrauchen. Können wir gleich in der Kommunikationsabteilung anfangen. Aber in der Schule sollte er nun ein Lerntagebuch schreiben oder ein Tagebuch wie er ein Buch gelesen hat, sollte er nochmal seine Erfahrung jeden Tag dokumentieren, wie er es gelesen hat. Er hat es nicht gelesen. Hätte er aber die Chance gehabt, darüber einen Podcast aufzunehmen, bin ich fest davon überzeugt, dass er das gemacht hätte. Und wir müssen auch schauen, was passt zu den Schülerinnen und Schülern.
Ja.
Wir müssen sie nicht alle in das gleiche Raster pressen. Ich weiß, dass ich als Schüler ich weiß gar nicht warum, in 80er Jahren, aber man kann sich an bestimmte Dinge noch erinnern. In 80er Jahren waren viele Schauspieler aus Berlin nach Anklam verwiesen. Mir fällt auch gleich ein ganz berühmter Intendant. Unter anderem ist deswegen auch der Hollywood-Schauspieler von uns, sehr junger, Schweighöfer, ist ja in Anklam geboren, weil seine Eltern auch zu diesen Berlin-Verwiesenen gehört haben, die man dann aufgrund von, ich sag mal, kritischen Tönen in der Theaterwelt mal nach Anklam geschickt hat, um sie ein bisschen zu disziplinieren. So sind ich komme nun daher und wir haben ein Theaterstück gesehen und da ging es auch um Schule. Und wir waren als Schüler da und es ging, und alle sollten den Vogel grün malen. Und einer hat ihn, oder sollten ihn grau malen und einer hat ihn grün gemalt. Ich glaube, das war dann auch noch mit diesem Gerhard Schöne-Lied. Wurde dann noch begleitet. Und dann ging so ein Streit darum los. Warum müssen alle immer alles gleich machen?
Ja.
Und das kann ich mich heute noch an dieses Theaterstück erinnern, weil es genau um diese Schulszene geht.
Ja.
Und da hat sich wenig verändert seit diesem Theaterstück. Wir brauchen viel mehr Individualität. Es gibt fantastische Lehrerinnen und Lehrer. Es gibt fantastische Schulen, die das machen. Davon können andere noch mehr lernen. Und da geht es noch gar nicht darum, wird ja immer der Vorwurf der Kuschelpädagogik und keine Leistungsbereitschaft mehr. Auch dieses Thema müssen wir nochmal genauer beleuchten. Leistung. Es wird doch mehr Leistung erreicht, wenn ich dem Schüler in den Kontext stelle, wo er mehr Leistung bringen kann, was zu ihm passt.
Ja.
Ich mache jetzt auch keinen, bleiben wir am Basketballvergleich. Ich würde jetzt vielleicht, wo wir auch sehr kleine Spieler haben, den würde ich doch schauen, auf welcher Position spielt er. Den Point Guard nicht unbedingt unter den Korb stellen.
Ja.
Als Center. Also, um ein ganz einfaches, simples Beispiel zu bringen. Und das brauchen wir mehr in Schule. Das kostet noch nicht mal viel Geld.
Gerd.
Ja.
Ein wunderbares Schlusswort. Schön, dass du wieder da warst. Wir führen das fort, aber jetzt lassen wir nicht so viele Jahre dazwischen kommen. Das waren jetzt
ein paar Themen,
locker 3-4 Jahre. Lieben Dank an Olli Kramer vom Wellenrauschen Podcast. Der kann euch auch unterstützen, wenn ihr einen Podcast konzipieren wollt, recorden wollt. Das geht hier in Rostock wunderbar, so wie wir das gerade gemacht haben. Wir waren sogar die Ersten hier. Vielen Dank dafür. Gerd, schön, dass du da warst. Wir tun alles in die Shownotes. LinkedIn, schreibt dem lieben Gerd mal euer Feedback und folgt ihm. Wir sind gespannt, wie es weitergeht. Dir alles Gute, Gerd.
Vielen Dank.
Damit sind wir schon am Ende der heutigen Folge 401 mit Gerd Mengel. Alle Links wie immer in den Shownotes. Also folgt dem Gerd mal auf LinkedIn und folgt auch mir gerne. Lasst uns connecten auf Social Media. Besucht meine Webseite gabrielrath.com. Dort gibt es auch eine Kontaktmöglichkeit. Ich würde mich wirklich freuen, von euch zu lesen. Wie gefällt euch der Podcast? Mit wem sollte ich mal sprechen? Vielleicht auch mit euch. Habt ihr eine interessante Story mit eurer Company oder auch individuell? Dann lasst es mich doch gerne wissen. Ihr könnt auch als Unternehmen an Bord kommen. Wir können auch zusammenarbeiten. Es gibt die Möglichkeit, hier als Werbepartner am Start zu sein. Wir können auch Live-Podcasts realisieren. Ich kann euch auch beraten, wenn ihr euren Podcast starten oder weiterentwickeln wollt. Ich kann euch auch weiterhelfen, wenn ihr euer Storytelling auf das nächste Level bringen wollt. Ihr als jemand, der hoffentlich was zu sagen hat. Es gibt auch einen Storytelling-Newsletter, den ich schreibe. Den könnt ihr abonnieren. All das findet ihr in den Shownotes. Ich bin jede Woche unterwegs für diesen Podcast, reise durch Deutschland, mache natürlich auch viel Remote, investiere in Technik und das hat auch viel mit Kosten zu tun. Wenn euch dieser Podcast was wert ist und ihr die Arbeit unterstützen wollt und wir noch weitere spannende 400 Folgen auf die Straße bringen wollen, dann könnt ihr mich jetzt supporten. Dazu gibt es eine digitale Kaffeekasse auf PayPal. Geht dazu bitte auf paypal.me/gabrielrath. paypal.me/gabrielrath. Natürlich mit TH, so wie sich das gehört. Vielen Dank dafür. Ein Teil geht natürlich auch an Mathilda, die hier das Intro einspricht, meine Tochter, wie ihr wisst. Und auch die soll ja was davon haben für ihre Mühe. Ich danke euch auf jeden Fall fürs Zuhören und wir hören uns dann nächste Woche wieder. Dann gibt es übrigens auch 2 Dates, da könnten wir uns vielleicht treffen, wenn ihr mögt. Ich bin am Dienstag in Hamburg auf der OMR-Konferenz auf dem Festival und am Mittwochabend bin ich hier in der Kunsthalle Rostock auf dem Eröffnungspanel zu dem neuen Festival Yes AI Can. Ein einzigartiges neues Festival rund um KI und Kunst. Und da bin ich also um 18 Uhr am Mittwoch hier in Rostock in der Kunsthalle und diskutiere mit als Teil des Panels. Kommt doch mal vorbei, kommt nach Rostock oder vielleicht treffen wir uns auch in Hamburg. Dann schreibt mir gerne über LinkedIn, wenn ihr Lust habt auf einen Kaffee. Ansonsten alle News natürlich auf meiner Webseite www.gabrielrath.com. Vielen Dank fürs Zuhören, bleibt gesund und bleibt connected.